Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment. A pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und patsch. Ist wieder Montag. Hier ist eine neue Ausgabe des Power-Magazins Glanzparade bei Ihrem, eurem Lieblingssender Sky. Thomas Wagner ist da. Hallo Thomas.
Hallo Wolf.
Timo Schmidtchen ist da. Hallo, Timo.
Hallo, ihr beiden.
Mann. Also, jetzt streifen wir die Förmlichkeit ab und gehen nahtlos über in das vergangene Bundesliga-Wochenende. Beginnen mit dem Derby am Freitagabend. Ich habe ehrlich gesagt weniger geguckt, als ich mir vorgenommen habe, aus Gründen.
Also, wie wurden sie zitiert? Ein Lehrvideo ist es keins. Es ist auch kein Derby, wo man noch lange drüber reden wird.
Ja, also sportlich eher Luftpumpe, außenrum emotional wie immer. Ne? Es hat gebrannt in beiden Blöcken.
Du hast halt gemerkt, so
Emotionen
im Spiel, wo so viel drauf ist, auch im Vorfeld.
Ja.
Entweder es fällt irgendwann ein schnelles Tor oder du merkst einfach, dass es zäh ist, weil keiner
für die. Und dann ist für beide auch 0-0 okay, ne?
Ja,
also das habe ich auch gedacht. Dann lass es uns lieber nicht verlieren.
Genau.
Weil dann sagt man, komm, also es war ein Schrottspiel, sagen wir es, wie es war. Aber es ist 0-0 ausgegangen, beide nehmen den Punkt mit. Das ist jetzt so vom Gefühl her für beide nicht zu viel, aber in der momentanen Situation auch nicht zu wenig. Also können beide irgendwie mit umgehen.
Es gibt ja den Spruch, Derby spielt man, um sie zu gewinnen, aber verlieren darfst du es auf keinen Fall.
Ja, ne? Das ist doch 0-0.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für die Mannschaft, die zu Hause spielt, St. Pauli und 5 Punkte zurück, wäre ein Sieg natürlich schon sehr wertvoll gewesen.
Ja.
Deshalb gefühlt ein bisschen besserer Punkt für den HSV, wobei man mit einem Sieg schon hätte auch ein echtes Zeichen setzen können.
Ja.
Aber bist halt vorne im Moment so harmlos.
Also der Verlierer war der Fußball. Aber das war ja wirklich ein wahnsinniges Spiel, oder? Kann man ja auch mal ehrlich sein. Also ich wollte es mir auch angucken, habe mir den Vorlauf angeguckt, hatte richtig Derby-Stimmung, hatte richtig Lust. Und dann war das so ein Anti-Fußball.
Komm ruhig
ich
rein.
Ich habe irgendwann...
Komm, oh, Alex, oh, komm rein.
Hier. Latte Macchiato mit Soja für die beiden Herren.
Dankeschön.
Thomas trinkt gerne so linksdrehende Hafermilch.
Ja,
gerne. Das dauert einen Moment. Dankeschön. Nee.
Eingeladen übrigens dann von unserem Aufnahmeleiter Alex Mohl. Ne?
Also ich trinke sogar Hafermilch, aber ich trinke auch Kuhmilch. Also Ich meine, da wird mir in Köln-Sülz natürlich immer ein bisschen komisch angeguckt, aber ist so. Ja. Ja, aber mir ist das, also das war gar kein gutes Fußballspiel, hast du vollkommen recht, ja. Aber es wird so getan jetzt von manchen, als wenn das das schlechteste Fußballspiel aller Zeiten gewesen wäre.
Nein, das war, weißt du, die Erwartungshaltung war halt.
Genau, also, genau, aber ich habe ja schon so Spiele gesehen mit anderen Paarungen, ja. Und es war zu viel Druck drauf,
habe ich das Gefühl. Du entwickelst ja im Vorfeld von solchen Spielen, das ist ja ein Phänomen, das ist so ein klassisches Derby-Phänomen, das hat jetzt mit Hamburg eigentlich gar nicht so viel zu tun. Aber du entwickelst eine Erwartungshaltung, der eigentlich kein Spiel der Welt gerecht werden kann. Mhm. Und wenn es dann in besonderem Maße nicht gut ist, ist dann eben auch die Enttäuschung der neutralen Zuschauer dementsprechend. Mhm. Du als HSV-Anhänger sagst, ach, weißt du was, ist doch in Ordnung. Und alle St. Paulianer sagen, komm, es ist ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen, haben wir beide eine erfolgreiche Saison gespielt. Oder auch nicht, aber.
Und St. Pauli sagt, wir sind Stadtmeister.
Ja, und sagt, okay, also jeder zieht das raus, was er braucht. Und am Ende ist es kein Derby, was in die Geschichtsbücher eingeht.
Absolut richtig. Wobei du natürlich sagen musst, ich finde, in der ersten Stunde, wenn man das überhaupt so sagen kann, hatte der HSV eigentlich ein bisschen bessere Spielanlage. Hinten raus hat St. Pauli dann ein bisschen Druck gemacht.
Ja.
Für mich ist die Szene eigentlich Philipp, der den Querpass auf Vieira spielen muss. Ja. Das kann Lamine Jamal, aber Junge. Also spiel ihn konzentriert mit der Innenseite und versucht dann nicht was mit der Außenseite. Das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Und es bleibt dabei, was ich ja hier auch schon sage. Also ich glaube, das hat man auch gesehen. Als Dompe und Glatzel kamen, war gerade die Phase, als St. Pauli besser wurde. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Glatzel ein Einwechselspieler wird. Du musst ihn in manchen Spielen von Anfang an bringen oder du brauchst jetzt irgendeine andere Neuen. Und die Harmlosigkeit bei St. Pauli war nach vorne halt eben auch zu sehen.
Zum Beispiel am kommenden Samstag.
Ja, gegen Bayern weiß ich jetzt nicht, da wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass die Bayern so ein bisschen angespitzt durch die Niederlage das Spiel klar dominieren, aber Heimspiele wie danach gegen Union Berlin oder sowas, da finde ich, brauchst du einen echten Neuner vorne drin.
Ja.
Aber warst du überrascht, dass Dompe auf der Bank sitzt? Ich meine, der hat immer wieder Probleme an der Achillesferse.
Ja. Schlag ja an der Achillesferse, genau. Ja. Es ist das Problem. Also er hat dieses Problem die ganze Zeit. Ich würde mir manchmal so gefühlt wünschen, Mensch Junge, jetzt beiß dich mal richtig durch. Aber jeder hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden. Ja. Aber ich glaube, es lag schon an dieser Verletzung. Und es führt ja auch dazu, Rössing Lillesit. Es war schon hartes Foul jetzt von Zwingala. Ich will nicht sagen rot, aber das war schon mit Intensität. Der fehlt jetzt bis zur Sommerpause. Sie müssen auf jeden Fall vorne noch was machen und wollen ja ein universell einsetzbaren Stürmer holen. Für den Jungen tut's mir leid. Ja. Hat in der Hinrunde schon ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Bitter.
Ja. Ja. Ja, ist so. Schade, dass er Samstag fehlt. Ich hätte ihn gerne auch im Zusammenspiel mit Lothar Matthäus wieder gesehen. am Samstag.
Wie war denn da dein Zusammenspiel? Lothar war gar nicht da.
Ja, Lothar war nicht da. Lothar hat sich an der Schulter verletzt und ist dann einen Tag nach der OP hier ins Studio gefahren.
Ja.
Und man musste ihn quasi zurückhalten, dass er nicht doch nach Berlin kommt.
Ja, aber man darf. Ich hatte vor zwei Wochen auch nach zwei Tagen hier mit dir gesessen.
Es sitzen nur Helden. Es sitzen wirklich nur Helden mit einem exzellenten Schmerzmanagement.
Ja.
Deshalb könnt ihr auch alle so hart urteilen, weil ihr alles so harte Schweine seid.
Nein, aber es ist wirklich anders geworden als früher. Früher hast du mit, egal ob irgendwas am Bauchnabel oder an der Schulter, da hast du erstmal 3 Tage im Krankenhaus gelegen.
Ja.
Heute wirst du da morgens reingefahren, 7 Uhr Krankenhaus, 8 Uhr MOP, 8:45 wirst du wach, 11:30 holt dich einer ab.
Genau, dann
du machst eine Sendung.
Sitzt du 14 Uhr sitzt beim Mittagessen und dann bringt mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht.
Wir verzichten nur auf den Weißwein dann direkt nach der Vollnarkose, würde ich sagen. Ne?
Nein, also das war dann, Didi ist dann freundlicherweise eingesprungen war, da hat man dann schon gemerkt, dass er so Outdoor-Veranstaltungen nicht mehr so häufig erlebt, weil er wirklich nur
Sommerjäckchen.
Er hatte so ein italienisches Designerstöffchen an, das sah sehr gut aus, aber war natürlich für die Eispeitsche an der alten Försterei gänzlich ungeeignet. Aber da merkt man, dass Didi immer noch gut vernetzt ist und dass die Vereine ihm auch wohlgesonnen sind. Er hat von Union Berlin für die Zeit seines 90-Minuten-Kommentars mit mir, hat er eine Jacke bekommen. Eine dicke Daunenjacke.
Gut.
Und die hat ihn warm gehalten und dann hat er in der Pause, stand er da im Jüppchen und ansonsten war er gut verpackt, saß er da oben und hat das so gemacht, als würde es jede Woche machen. Das war gut. Also vom Zusammenspiel her ist es natürlich ein bisschen anders, weil Lothar und ich das halt über Jahre halt machen und uns teilweise auch mit Zeichensprache und Augenkontakt verständigen können. Aber Didi war voll im Thema und war voll im Spiel und hat das sehr, sehr gut gemacht, wahrhaftig. Das war das Topspiel. Und ansonsten, wenn man noch ein Wort zum Topspiel verlieren, hast du es gesehen? Natürlich.
Nee, habe ich nicht.
Du hast die XXL-Zusammenfassung gesehen?
Ich habe die Zusammenfassung gesehen, genau, ja.
Ich hatte natürlich in der Wolf-Fuß-Bettwäsche.
Ja.
Guck ich das Topspiel, wenn ich es nicht mache. Ja.
Mit deinem Glanzparaden-Schmusekissen.
Ja, genau. Also, Schmusekissen ist ja gerade
so. Aber was mir ganz gut gefallen hat, war nach dem Topspiel, dass sich dann noch ein Nico Schlotterbeck hinstellt. Ich meine, keiner zweifelt daran, dass die Bayern Meister werden. Aber einfach mal zu sagen, gut, die haben jetzt ein Spiel verloren und wir versuchen jetzt einfach mal dran zu bleiben.
Ja.
Ich finde das einfach sympathisch, dass das einfach, warum soll das einer nicht artikulieren?
Ja.
Gut, super.
Und das finde ich, und das ist ein Thema, das wir durchaus mal besprechen sollten. Ich finde, man ist in den letzten Wochen mit Borussia Dortmund zu kritisch umgegangen. Also das Spiel gegen Tottenham vergangene Woche, Champions League, war nicht gut. Befeuert die schwache Leistung durch einen frühen Platzverweis von Svensson, über den man sich ja auch nochmal diskutieren kann. Aber der hat halt nicht geholfen in dem Spiel, das muss man schon dazu sagen. Aber was wollen sie denn haben in Dortmund? Sie sind Zweiter, sind 8 Punkte zurück hinter den Bayern, sind im Pokal ausgeschieden, okay. Haben in der Champions League einen guten Kurs, ihnen vorzuwerfen, sich möglicherweise nicht direkt fürs Achtelfinale zu qualifizieren, finde ich auch absurd. Sie haben bei Union Berlin ein perfektes Auswärtsspiel gemacht, weil sie die Intensität von Union von der ersten Minute an mitgegangen sind. Dadurch kam die höhere Qualität zum Tragen. Also sie haben dieses Spiel beherrscht, sie haben es gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen. Steffen Baumgart hat es nach dem Spiel eben auch so bestätigt. Und ich finde, dass Borussia Dortmund eine sehr gute Saison spielt. Also jedenfalls sehe ich keinerlei Anlass zur Kritik.
Ich bin ja die ganze Zeit schon absoluter Anhänger oder Befürworter der Arbeit, die Niko Kovac da macht. Ja. Er kriegt von mir auch die Note 2+ für alles, was da passiert ist. Ja. Letztes Jahr noch Viertelfinale Champions League, Viertelfinale Club-WM.
Ja.
Im letzten Jahr noch reingeführt in die Königsklasse, was ja unmöglich erschien. Ja. Jetzt ist er Zweiter, der Abstand ist noch überschaubar.
Ja.
Ich glaube, was den Leuten fehlt, und das ist aber auch ein Problem auf der anderen Seite direkt, weil die Bayern, wir haben das ja schon oft genug gesagt, mittlerweile so einen Vorsprung haben, allein auch finanzieller Natur. Es fehlt ihnen in Dortmund manchmal dieser Champagnerfußball. Aber auf der anderen Seite hatten sie den in den letzten Jahren, da war aber keine Disziplin da. Dann haben sie nämlich so Spiele wie bei Union und in Augsburg und so verloren.
So, und, genau. Und in den letzten Jahren haben wir jetzt nicht über Borussia Dortmund im Rahmen von Champagnerfußball gesprochen. Also der Blick in den Rückspiegel verklärt auch mitunter.
Richtig.
Also wir haben hier häufig über Mentalitätsthemen gesprochen, über Herbstdepression oder klar. Krise oder Ergebnisdelle oder.
Aber es war natürlich trotzdem so, dass sie dann punktuell auch mal in der Champions League richtige spielerische Highlights gesetzt haben. Und dann hieß es immer, wenn diese Mannschaft jetzt noch lernt, einen Arbeitsethos zu bekommen und defensiv gut spielt, dann ist das Borussia Dortmund. Das hat ja Kovac alles reingebracht. Ja. So. Und das Einzige, was richtig wehtut, ist das Aus im Pokal.
Ja.
Da bin ich vollkommen bei dir.
Ja.
Alles andere ist total in der Reihe.
Ja.
Und ich finde, man kann jetzt auch nicht verlangen, dass Niko Kovac kommt und die ein bisschen scharf macht, läuferisch und defensiv. Und dann auf der anderen Seite spielen sie aber jeden Gegner wie aus einem Guss her. Das ist dann auch ein bisschen zu viel verlangt.
Ich komme jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite. Oder fehlt den Dortmundern oder fehlt einem an Dortmund das Potenzial, an irgendwas Titelmäßiges glauben zu können? Weil die Bayern einfach zu weit weg sind.
Würde das gar
nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn der Abstand 3 oder 4 Punkte betragen würde. Wenn sie im DFB-Pokal im Viertelfinale wären und einen machbaren Gegner hätten. Also irgendein Ansatzpunkt, der ihnen das Gefühl gibt, wir können von einem Titel träumen.
Du musst ja mal sehen, wie Dortmund kam in den 90er Jahren. Unter Ottmar Hitzfeld, damals zweimal Meister, Champions League gewonnen, dann 2-2 nochmal, dann war eine Delle, auch das Finanzielle, dann kam Klopp, zweimal Meister, Pokalsieger, Champions League Finale.
Ja.
Und seitdem, seit 2013, haben sie 2 DFB-Pokale gewonnen.
Ja.
Also das heißt, sie haben sich oben total etabliert, das, was man sich wahrscheinlich immer wünscht. Aber die Chancen, Titel zu gewinnen, die Meisterschaft ist eigentlich gefühlt jetzt gerade schon vor der Saison weg.
Ja.
Champions League wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen. Und wenn dann der DFB-Pokal als einzige Trophäe weg ist, realistisch. Ja. Das könnte was damit zu tun. Timo, kann das auch sein, wenn du so ein bisschen Fluch der eigenen guten Tat. Du bist eigentlich die Nummer zwei. Gut, Leverkusen hat sie zwischendurch mal überholt. Das hat ihnen, glaube ich, wehgetan, weil die Bayern da nicht so gut waren. Dass das ein bisschen das Problem ist vom Anspruchsdenken?
Ich glaube, dass Fußball Deutschland so die Sehnsucht nach Spannung komplett auf einen Verein momentan projiziert. Nur auf Borussia Dortmund, dass sie das alles abbekommen. Klar hatten die dann mal diese Mainz-Chance damals, Meister zu werden. Dann gab es eine Situation, wo Leverkusen mal da war. Aber sonst haben wir in den vergangenen Jahren ja wirklich eine Langeweile an der Spitze. Und dass wir das alles auf Dortmund schieben, dass wir da sehr, sehr viel erwarten. Und punktetechnisch muss man jetzt ja einfach sagen, sind die komplett im Soll.
Besser als in der Meistersaison.
Exakt, unter Klopp. Genau. Aber wir erwarten dann natürlich trotzdem irgendwie, okay, es ist so ein krasser Gap und ich habe das Gefühl, dass wir dann spielerisch auch immer noch viel mehr erwarten. Aber ich glaube, das große Problem ist diese Sehnsucht nach Spannung an der Spitze.
Aber guck dir doch mal an, wenn du dir die erste Elf von Borussia Dortmund anguckst, wer von denen hätte denn die Chance, bei den Bayern in der Anfangsformation zu spielen?
Metscher?
Vielleicht Metscher, vielleicht Schlotterbeck?
Schlotterbeck.
Und das ist es dann eigentlich
Kobel
fast
schon. Kobel in einem Jahr?
Ja.
Also.
Nein, aber wenn du früher die Mannschaft von Borussia Dortmund siehst, rund um 2013, da hattest du Lewandowski, du hattest Hummels, du hattest Götze. Gut, der hat zwar bei den Bayern dann auch nicht den Durchbruch, aber die wurden ja dann auch gezielt auch rausgeholt. Dann hattest du einen Marco Reus, du hattest Mkhitaryan in seiner Hochphase und sowas. Ne, solche Spieler hattest du.
Ja.
Und aber,
da war bei Gladbach halt Pranjic oder sowas, bei Bayern. Weißt du, das ist dann ja auch Teil der Wahrheit, ne?
Ja, klar. Aber deshalb sage ich, es ist, glaube ich, nicht fair zu sagen, dass Borussia Dortmund eine realistische Chance hat, um bis Spieltag 32 mit den Bayern um die Meisterschaft konkurrieren muss.
Das meine ich. Also du musst ja die Saison so angehen, dass du sagst, es ist eigentlich komplett unrealistisch, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Außer es passiert irgendwas, was in erster Linie damit zu tun haben muss, dass die Bayern straucheln. Und in zweiter Linie, und das ist nicht mal zweiter Linie, sondern eher so 1B-Linie oder zweiter 1A-Linie, musst du im Grunde ungeschlagen durchmarschieren.
Genau.
Also so wie es Bayer Leverkusen gemacht hat. Diese Welle reitest du einmal. Ich glaube, dass es bei Borussia Dortmund viel passiert wäre oder sich viel zum Guten verändert hätte, wären sie gegen Mainz damals deutsche Meister geworden. Also du kriegst das Rad jetzt nicht mehr zurückgedreht, aber da hat halt wirklich ein Wimpernschlag gefehlt. Also nichts, was du in irgendeiner Form jetzt benennen kannst, sondern es war auch einfach ein bisschen das Glück, das gefehlt hat. Du findest Kleinigkeiten, aber es sind wirklich Kleinigkeiten. Die waren ja im Grunde deutscher Meister. Also es lag ja alles auf dem
Silber. Wobei, das muss man ihnen schon...
Und deshalb ist es nach wie vor so, dass die verglichen werden mit dieser 12-13er Mannschaft. Also wo sie zweimal Meister geworden sind, wo sie das Champions-League-Finale, also 11, 12, 13, diese Zeit. Und diese Mannschaft, die Jürgen Klopp da aufgebaut hat, die war ja nicht da, sondern die wurde entwickelt. Und du bist ja jetzt in der Situation, dass du so sehr viel gar nicht mehr entwickeln kannst. Weil wenn du dich auf dem Level nochmal in den nächsten Schritt entwickelst, passiert das, was in den letzten Jahren passiert. Die besten Spieler gehen zu den besten Clubs der Welt. Und das, was du nachschießt, ist einfach sau teuer. Also was du theoretisch nachschießen musst. Das heißt, so viel Potenzial, wie du verlierst auf Top-Level, kannst du ja gar nicht jedes Jahr reproduzieren.
Naja, aber ich finde schon, dass man das Ding gegen Mainz, das kann man ihnen schon vorwerfen, das Spiel und diese Chance darfst du dir einfach zu
Hause nicht entgehen,
entgehen lassen.
Also normalerweise,
und das wäre, glaube ich, den Bayern zum Beispiel nicht passiert. Ich sage, die einzige Möglichkeit in den letzten Jahren, wo es hätte nochmal eine andere Weiche nehmen können, war dieses Finale 2013. Ja. Wenn das Borussia Dortmund gewinnt, ich habe mich hier schon oft drüber ausgelassen, über diese Schiedsrichterentscheidungen, die meiner Meinung nach skandalös waren, dann hättest du als Dortmund in 16 Jahren zweimal die Champions League gewonnen, du hättest die Bayern im direkten Duell geschlagen. Ich glaube, das hätte den Verein noch mal auf ein anderes Level gehoben. Und jetzt ist es absehbar, die Bayern werden in den nächsten 20 Jahren 24 Mal Meister wahrscheinlich.
Ja.
Es ist zu groß, der Unterschied.
Ja.
Und deshalb ist auch die Bewertung von Borussia Dortmund, die jetzt wieder die klare Nummer 2 sind, obwohl Leipzig ihnen das zwischendurch mal abschwänzig gemacht hat, obwohl Leverkusen diese fantastische Saison gespielt hat, ist diese Bewertung meiner Meinung nach nicht so fair.
Ja, naja, das stimmt. Und trotzdem, grundsätzlich, du hast mit allem recht, was du sagst zu diesem Spiel gegen Mainz. Nichtsdestotrotz, sie waren im Grunde Meister und haben diesen letzten Millimeter aus verschiedenen Gründen, sind die denen nicht gegangen.
So.
Wären sie denen gegangen, hättest du eine andere Vergleichsgröße. Weil so sprichst du immer von den letzten 12, 13 Jahren. Immer. Die Vergleichsgröße ist immer noch die Ära Klopp. Und eben nicht vor 3 Jahren, wo sie hätten, oder 2,5 Jahren, wo sie hätten Meister werden.
Und jetzt verlieren sie auch noch Anselmino, der zu Chelsea zurück muss. Also müssen sie jetzt nochmal aktiv werden da? Also so
gut, breit gut, ist guter Körper. Mann, finde ich. Das
tut ihm schon weh. Eindruck hinterlassen.
Ja, fand ich auch.
Hast du einen im Köcher?
Nö. Aber hier,
Schmidtchen Goal.
Sebastian Kehl wird ja wohl irgendwen haben. Also
ja, sicher.
Musst du ja. Also du spielst ja noch international.
Klar, aber die haben ja auch immer, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Wie heißt der Dortmunder, der von Chelsea kam hier, der
Chuck Wilmaker.
Also sowas haben die ja auch immer, das haben die auch immer auf dem Radar.
Ja.
Also sind ja nicht nur Spieler, die wir jetzt aus der Bundesliga kennen, ne?
Also die werden es jetzt nicht so laufen lassen, aber die werden natürlich jetzt keinen gleichwertigen Ersatz finden, von dem sie jetzt schon wissen, dass er, und Anselmino ist ja am Wochenende auch gekommen, also von dem sie wissen, der kommt und hilft sofort.
Ganz genau.
Also sie werden einen finden, dem sie das zutrauen, der auch das Potenzial grundsätzlich mitbringt, aber sie wissen halt nicht, ob er per sofort funktioniert. So ehrlich muss man sein. Aber das ist halt die Situation, in der sich der BVB befindet im Moment. Und sie müssen jetzt dann auch wahrscheinlich, um wirklich zu attackieren, brauchen sie mehr Qualität. Und das ist total teuer. Jetzt ist es aber ein aktiennotiertes Unternehmen. Das heißt, Wirtschaftlichkeit steht bei solchen Läden noch deutlicher über allem. Und du musst dann auch unmoralischen Angeboten schon mal eher nachgeben, um die Aktionäre zu befrieden. Das wird wirklich schwierig. Das wird wirklich schwierig. Diesen Abstand auf Dauer zuzufahren, ist eigentlich unmöglich. Die Frage ist, erwischen Sie nochmal eine Welle über einen längeren Zeitraum? Selbst wenn Sie sie jetzt erwischen, der Abstand ist zu groß. Und die Bayern sind zu stark. Wir reden ja gleich noch über den Ergebnisirrtum im Spiel gegen den FC Augsburg.
Aber da schon, oder?
Nee, aber dahin zu kommen, ist für Borussia Dortmund mit heutigem Stand unmöglich.
So, gut, dann gucken wir jetzt nach dem Abendspiel und Borussia Dortmund nochmal Richtung Nachmittag. Ja. Dieser Ergebnis-Fauxpas, oder wir haben natürlich auch noch ein paar Krisenherde. Borussia Mönchengladbach,
du bist der Chef,
Wolfsburg,
du entscheidest.
Frankfurt, ihr könnt euch was rauspicken.
Ja, lass doch schnell die erste Bayern-Niederlage abhandeln. Wie hoch müssen wir
also
da
hängen?
Ich finde nicht sehr hoch.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner HSV-Gruppe geschrieben, jetzt kann man sich noch nicht mal auf die Bayern verlassen im Abstiegskampf. Ne? ist natürlich bitter für die Mitkonkurrenten, aber zur Wahrheit gehört auch, die Bayern haben jetzt einen Tag gehabt, der jetzt nicht überragend war. Sie wirkten schon so ein bisschen müde, das ist ja auch völlig okay. Aber Augsburg hat es einfach auch richtig gut gemacht. Ja. Das muss man leider, also aus Sicht der Konkurrenz, neidlos anerkennen.
Ja, total.
Herzlichen Glückwunsch an Augsburg.
Ja,
weil du das dann auch, wenn du merkst, dass die Bayern nicht so gut drauf sind, und er hat ja wohl schon Donnerstag angekündigt, das könnte Day to Remember werden, das dann so durchzuziehen, auch nach dem 1:1, das nötigt mir schon Respekt ab.
Hundertprozentig. Und Sandro Wagner hat ja schon in der Hinrunde gesagt, dass der FC Augsburg auf jeder Position mindestens so gut besetzt ist wie die Bayern. Das konnten sie im Hinspiel noch nicht bestätigen, im Rückspiel haben sie es bestätigt.
Ich bin mir nicht sicher, ob er damit nicht auch das Drumherum oder so gemeint hat.
Natürlich,
aber
ich sage es ja auch mit dem Augen.
Nee, natürlich, sage ich ja. Aber
musst du bitte auch zwinkern.
Ja, Zwinker. Ja. Warte mal nochmal.
So geht
Zwinker.
Das
nämlich.
Aber sie haben einfach... Ich meine, Chavez, super, super Einstand in Augsburg. Sie haben hinten gut gestanden. Sie haben es kompakt im Mittelfeld gemacht. Sie waren mutig. Und die Bayern hatten ja selbst in der Viertelstunde nach dem 2:1, außer diesem Lattenkreuzschuss von Olise, nicht, dass du das Gefühl hast, da geht jetzt auf jeden Fall einer rein.
Ja.
Was glaubt ihr, macht das mit Urbich? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, die Bayern haben schon diese Invincible-Saison so ein bisschen gejagt und hatten die im Auge, und ich glaube, dass das an Standing in der Mannschaft für Urbich richtig schwierig wird, weil ich glaube, dass da einige einen Hals haben. Auch wenn so ein Fehler für einen jungen Torwart natürlich was ganz Normales ist, aber ich glaube, das wird ihm ein bisschen nachhängen.
Also, er kriegt ja nun ab und zu wirklich ein paar Spiele, und er hat sich ja auch in Spielen schon bewährt, wie in der Champions League. Und das ist ein Fehler, den macht ein junger Torwart mal. Den hat übrigens Manuel Neuer vielleicht als junger Torwart in Schalke damals auch gemacht.
Ja.
Nur solange er immer noch da ist. Und es sind ja schon viele bei Bayern in dieser Nummer-2-Rolle, die sollten aufgebaut werden. Scheuer, Gospodarek, Wessels damals, die sind ja irgendwann daran gescheitert. Ich fand es interessant, dass irgendein Kommentator gesagt hat, ja, Obich hat vorher so gut gehalten und da muss er vielleicht, nein, das ist ein ganz klarer Fehler und das darf man auch so bewerten, wenn er da rauskommt, muss er den Ball natürlich haben. Ob das jetzt in der Mannschaft was macht, weiß ich nicht. Ich glaube, sie waren auch insgesamt so ein bisschen unzufrieden. Das hat ja auch Kimmich gesagt, dass sie diese Power, das, was sie normal ausgezeichnet hat, selbst einen Rückstand zu drehen, weil sie eine Viertelstunde so spielen, dass dem Gegner Hören und Sehen vergeht, das haben sie am Samstag halt nicht hinbekommen.
Ja, stimmt. Stimmt, es war irgendwie, die Handbremse ging nicht los.
So und wenn man die Enttäuschung nachher gesehen hat, glaube ich, bin ich bei dir. Natürlich wollten die auch eine ungeschlagene Saison spielen. Das stört die, dass das nur Leverkusen geschafft hat.
Richtig. Total, ja, total. Das kann ja nicht sein, dass dieser Rekord nicht in bayerischer Hand ist. Mhm. Ich meine, in 100 Jahren werden Statistiken bei Ausgrabungen gefunden und da ist Bayern nicht auf dieser Liste ganz oben. Und das kann er, das ist unmöglich. Aha, ja. Das ist unmöglich. Damit ist es in 100 Jahren eine 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär?
Ja.
Also das ist echt nicht, also das nervt die. Mhm. Da bin ich sicher, dass sie das nervt. Und trotzdem sind wir uns ja einig, sie müssen das Spiel nicht verlieren. Ne? Ulisse hat da, glaube ich, kurz vor Schluss, nagelt den noch an die Latte. Also das Spiel kann auch 2-2 ausgehen und damit ist dann auch alles in Ordnung. Aber
trotzdem, glaube ich, habe ich so das Gefühl, dass sie nach der Winterpause, sie haben ja Wolfsburg einfach mal 8-1 abgeschossen.
Ja.
Dann haben wir letzte Woche darüber geredet, dass in der ersten Halbzeit Leipzig auch höher führen kann.
Ja.
In Köln gab es auch so eine Phase. Vielleicht ist das jetzt einfach auch was. Sie haben ja auch einen unglaublich intensiven Spielstil vor Weihnachten gehabt. Jetzt gab es zwar eine Pause, aber im Moment so diese Phasen, wo sie sich mal selber so ein bisschen rausgenommen haben, das war jetzt 2 oder 3 Mal da. Ich weiß jetzt nicht, ich spiele jetzt gegen Eindhoven und gegen den HSV. Jetzt sind sie wahrscheinlich wieder ein bisschen angespitzt. Das
macht schon Angst für den HSV?
Also, wenn man gut zu Hause ging es in den letzten Jahren eigentlich, aber als HSV-Fan hat man jetzt nicht unbedingt das beste Gefühl, wenn man den Namen Bayern hört.
Aber da siehst du, an solchen Spielen siehst du, dass du die Wertschätzung von den Leistungen der Bayern nicht verlieren darfst, weil das wird dann irgendwie so selbstverständlich hingenommen. 5 gegen Leipzig, 8 gegen Wolfsburg, 3 in Köln und so. Das ist alles das Ergebnis harter Arbeit. Diese Münchner Mannschaft, und wir haben das ja mehrfach hier A erwähnt und B gelobt, hier Woche für Woche oder im 3-Tage-Rhythmus abliefert. Und wenn halt ein paar Prozentpunkte fehlen, dann kann es halt auch mal passieren, dass sie ein Spiel verlieren. So gesehen. Und so geschehen am Wochenende gegen Augsburg.
Und das ist ja die Frage, das ist ihnen ja letztes Jahr so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass viele gesagt haben, im Frühjahr war die Frische nicht mehr ganz da.
Ja.
Kompanie rotiert ja jetzt auch mehr und setzt auch mehr auf junge Spieler, aber der Kader ist natürlich sehr eng gehalten. Und wenn du so einen Tag dann hast in einem Viertelfinale oder in einem Halbfinale der Champions League, obwohl die natürlich von der inneren Anspannung da ganz anders hingehen, ja, dann, das ist das Ziel, das ist auch der Maßstab für die Bayern nachher, die Champions League. Ne?
Und er hat es ja selbst gesagt, also es ist jetzt das 5. Spiel innerhalb von wenigen Tagen, also wenn es passiert, dann passiert es halt mal in so einem Spiel.
Mhm.
Und wenn es in einem Wettbewerb passieren kann und es einen Zeitpunkt gibt, wo es passieren kann, na bitte, dann doch jetzt.
So ist es.
Und Augsburg ist befreundet, also da kann man auch die 3 Punkte gönnen, ohne dass
irgendwas so
passiert. Ja, naja, also das spielt jetzt keine Rolle, aber du verstehst, was ich meine. Die geht jetzt keiner nach Hause und heult ins Kissen.
Trotzdem.
Weil jeder weiß, dass wird das möglicherweise die kommenden Gegner, es ist ja noch so ein Champions League-Zwischenschritt diese Woche, dass der HSV das möglicherweise dann ausbaden muss.
Angrillen in Hamburg.
Hahaha, sehr lustig.
Hab ich lange nicht mehr gehört. Da merkt man mal, wie lang das her ist. Ey, endlich ist mal wieder ein Topspiel im Volkspark.
Ja, bist du da?
Ich bin da, ja, wirklich. Ich freue mich wahnsinnig. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wann das letzte 1830-Spiel, welches das letzte 1830-Spiel war, weil ich zwischendurch...
Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen.
Was
in der Abstiegssaison damals haben sie zu Hause gegen Schalke 3-2 gewonnen. Aaron Hunt, ein wahnsinniges Brett. 3-2, 84. Minute. Und das war so Spieltag 29 oder 30. Das war, glaube ich, das letzte Topspiel im Volkspark.
Okay, ich war zwischendurch nochmal da.
Aber im Volkspark gibt es nur Topspiele.
Ja, ist klar. Ja. Ich war in der Relegation, war ich nochmal da, gegen den VfB. Sonny Kittel.
Keiner schießt schneller als Sonny.
Ja. Keiner zieht wie Sonny Kittel.
So, wir haben ja noch in der Bundesliga noch ein paar und Geschichten.
Zweitliga-Eröffnungsspiel habe ich da mal gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, dass da endlich.
Ich gucke es mir an. Samstag ab 17:30 Uhr. Gucke ich.
Super.
Du wolltest was sagen.
Ja, wir haben noch so viele. Also, wir haben immer noch keinen Trainer in Frankfurt. Wir wissen immer noch nicht, wer es wird.
Wer soll es denn werden?
Die Woche.
Also Rose wird es nicht. Da lege ich mich jetzt fest, das hätte man ja schon jetzt machen können. Ja. Weil spätestens das Spiel gegen Tottenham übermorgen wäre ja dann eine gute Gelegenheit gewesen, die Mannschaft. Es läuft ja wohl auf einen Skandinavier raus, entweder Nestrup von Kopenhagen oder Knudsen von Bodø/Glimt. Mhm. Oder er zieht einen aus dem Revers, mit dem gar keiner rechnet. Genau,
deine beiden Namen sind ja von den Kollegen des Kickers. Ins Spiel gebracht.
Ich habe heute
Goal hat gesagt, es wird vielleicht was sich noch keiner vorstellen kann.
Genau, ich habe heute den Namen gehört vom Trainer des SC Verl, der ja einen sensationellen Job in der dritten Liga macht, Tobias Strobel. Wobei ich das jetzt nicht, also das ist natürlich schon ein sehr mutiger Schritt dann. Du vertraust deinen Kader, der für Europa zusammengestellt ist, dem Emporkömmling der dritten Liga an. Also, aber ich traue Krösche durchaus zu, was völlig Überraschendes rauszuziehen. Und man muss ja sagen, sie stehen schon ein bisschen unter Druck jetzt in Frankfurt, denn diese gespenstische Szene und diese Stille nach dem 1-3, das ist ja völlig atypisch für Frankfurt. Ja. Ne?
Gab es lange nicht.
Nein, so. Und sie kriegen jedes Spiel 3 Gegentore. Das ist wirklich schon besorgniserregend.
Ja. Jetzt geht es am Samstag gegen Leverkusen.
Ist jetzt auch nicht das einfachste Spiel, das muss man sagen. Also gegen Leverkusen. Leverkusen ist auch in der Lage, 3 Tore in einem Spiel zu schießen, so ehrlich muss man sagen.
Wobei die im Moment auch nicht gut drauf sind.
Ja,
nur so ein bisschen so.
Klemmt es auch am Abzug. Wollen wir mal gucken, ob die Community noch Vorschläge hat?
Ja, die Community hat eben so ein bisschen Rüffel ausgesprochen, weil ich gesagt habe, dass Urbich diesen Fehler gemacht hat. Ich finde trotzdem, dass man das ansprechen kann, dass es ein Fehler ist. Wir haben ja gesagt, das ist ein junger Torhüter, aber.
Matthias Jeißle wird hier nochmal ins Feld geführt. Das wäre ja eigentlich einer der.
Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, da musst du ja gefühlt 2 Tribünen verkaufen, um dem das Gehalt zu zahlen. Ne?
Daniel Thun.
Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, also, ob du als Jeißle nicht irgendwann in Deutschland auch nochmal einen Fußabdruck hinterlassen willst. Du kannst dich ja dumm und dämlich verdienen in Saudi-Arabien, aber das ist ja nicht die Währung, wie du in Erinnerung bleiben möchtest.
Daniel Thun halte ich für eher unrealistisch.
Ich verstehe aber auch gar nicht, das muss ich schon wirklich sagen, weil das auch mit Undav verglichen wird. Undav spielt eine überragende Saison. Mhm. Und dann darf man aber doch trotzdem sagen, als Berichterstatter, der hat in Rom 2 Dinger verballert. Das darf man doch kritisieren. Und dann sagt er am nächsten Mal mit dem Ding, er trifft dann wieder. Aber ich verstehe auch mittlerweile gar nicht mehr, was die Spieler für eine Berichterstattung von uns eigentlich wollen. Also Undav wird dafür gelobt, wenn er super spielt.
Naja. Also Undav musste schon ein bisschen was einstecken.
Letztes Jahr.
Genau. Und da hat er, ist er sehr souverän mit umgegangen, wobei da wirklich vieles dabei war, was auch unter der Gürtellinie war. Da ging es mehr um Autos und
Verdienst. Ja, aber er hat letztes Jahr auch nicht gut gespielt.
Ja, so. Und das hat er in aller Demut zur Kenntnis genommen. Jetzt trifft er mal 2 Spiele nicht. Dann ist es so ein kleines Scharmützel. Du weißt auch dann, wie die Stuttgarter Buben sind, was die dann schreiben und die Stuttgarter Presse, wie die dann schreibt. So, das ist dann 2 Spiele. Es ist ja so eine Brudelmentalität. Und wenn er da mal sagt, mein Gott, also jetzt komm, Mund zu, ich treff doch wieder.
Aber das ist doch das, was wir auch wollen, dass der Spieler dann sowas sagt. Also beide Seiten haben ihre Berechtigung, dass die Sportjournalisten sagen, hey, gegen Rom hätte er vielleicht mal einen machen können.
Und der schießt in Rom aus 4 Metern den Ball übers leere Tor. Exakt. Das kann man doch auch anmerken. Und das ist doch kein Problem.
Und auf der anderen Seite kann Undav genauso sagen, ey, macht mal halblang heute.
Eine Woche später schießt er aus 30 Metern den Knick. Das ist ja der Job.
Ja,
aber und auf der einen Seite ist es dann der Job der Journalisten, das erst zu kritisieren und dann B zu feiern. Und du sagst, muss man das so feiern? Muss man das so kritisieren? In der Mitte liegt die Wahrheit und jetzt hat sich halt mal ein Spieler darüber echauffiert ein bisschen und jetzt ist, also das ist ja ein Nullthema.
Weißt du, was bei uns in der Mitte liegt?
Was? Die Pause.
Dann machen wir schnell. Wir haben ja noch alles, ne? Wir haben noch Wagner, Fuß und hier Dings, auch Schmidtchen der Woche. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Kuckuck. Da sind wir wieder. Wer hat die Musik erkannt? Die wichert von nebenan.
Das herrlich.
Ist was, es ist was für die ältere Generation. Schmidtchen der Woche.
Für Feinschmecker.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Schmidtchen der Woche.
Nadim Amiri, um mal wieder ein Thema aufzumachen, überragend gespielt, saß zunächst auf der Bank, kommt dann, bereitet 2 Tore vor, erzielt das dritte auch noch, hat in den vergangenen 3 Bundesligaspielen jetzt getroffen, ist der absolute Unterschiedsspieler bei Mainz 05. Ich glaube, könnte wirklich der entscheidende Spieler sein, der Mainz da unten rausholt. Ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass er auch wirklich Chancen hat, noch mit auf den WM-Zug aufzuspringen. Und hat das verdient. Und der bringt noch mal ein bisschen Feuer da unten rein. Und das ist ja gerade, der Abstiegskampf ist ja gerade unsere 2. Meisterschaft. Und deswegen Nadim Amiri.
Der hat in Köln hat er gefehlt, den Mainzern. Das hast du dann auch gemerkt. Ich bin überzeugt, wenn er das weiterspielt, fährt er mit zur WM, weil das, glaube ich, auch ein Teamspieler ist, der dann auch in einem Quartier keinen Wirbel macht. Eins muss man aber trotzdem sagen, hochverdienter Sieg gegen bodenlos schlechte Wolfsburger. Aber dieser Elfmeter zum 3-1, also Leute, ganz ehrlich, bei aller Handregelung, also der steht so da, der dreht sich so rein, und der sieht den überhaupt nicht, den Ball. Das ist doch kein Elfmeter.
Beim Handspiel und ja. Auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Nein, aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich halte Siebert normal für einen guten Schiedsrichter. Ich kann das nicht verstehen.
Das Problem ist immer, finde ich, bei der Glanzparade, dass wir die Szenen ja nicht einspielen können.
Wann kommt der Kircher?
Der Kircher, der Knut, wird uns bald besuchen im Februar.
Da wären wir hin.
Kleiner Cliffhanger. Ja. Ich mal dann die Szenen, glaube ich.
Zeigen wir Ihnen nochmal das Foulspiel gegen Torunariga damals in Freiburg. So,
also. Ja, Nadim Amiri.
Ist gut. Ja. Ich glaube auch, wenn er so weiter, also für einen Abstiegskampf vollkommen überqualifiziert. Die Waffe war ja schon letztes Jahr für Mainz 05.
Vor zwei Jahren.
Als er aus Leverkusen kam, ne?
Genau.
Kam er im Winter aus Leverkusen.
Unter Henriksen.
Und hat alles kaputt gespielt und ist auf dem besten Wege. Der, wie sagt man, die Lebensversicherung im Abstiegskampf zu werden. So schaut's aus.
Brauchen so. Gladbach und Bremen einen eben solchen?
Also, eine Lebensversicherung, hoffe ich, haben beide.
Also, ich würde mal sagen, wenn Werder Bremen in der Woche jetzt morgen gegen Hoffenheim und dann gegen Gladbach keinen Dreier holt, dann sprechen wir nächste Woche oder du mit Buschi, hier auch über Horst Steffen. Und wenn Gladbach in Bremen verliert, dann sprechen wir wahrscheinlich auch noch mal über Eugen Polanski und was eigentlich in Gladbach los ist. Weil Gladbach, muss ich sagen, wir haben ja nach dem 4-0 gegen Augsburg gesagt, tschüss, das war's mit dem Abstiegskampf. Aber die letzten 3 Spiele waren wirklich bodenlos. In Hoffenheim eine richtige Rasur bekommen, in Hamburg indiskutabel gespielt und gestern ganz schwach. Also ich kenne richtig viele Gladbach-Fans.
Aber war natürlich auch gegen VfB.
Ja, aber trotzdem.
Es war gegen VfB.
Haben eine mega Krawatte, weil man eigentlich dachte, dass die Saison unter Polanski gedreht war. Es sind einfach immer wieder dieselben Dinger. Sie machen Probleme auf den defensiven Außenverteidigerpositionen. Scully ist zum Beispiel für mich auch einer, der wird seit Jahren, wird da gesagt, der steht kurz vorm Durchbruch. Also ich sehe irgendwie so einen Einbruch eher fast.
Er steht kurz vorm Einbruch.
Und ich muss das auch mal ganz klar sagen, weil ich den eigentlich für einen richtig guten Abwehrspieler halt. Aber für mich ist Nico Elvedi so ein bisschen auch Sinnbild für Borussia Mönchengladbach. Jedes Jahr erwartest du, der geht irgendwo hin.
Ja.
Der spielt auch einigermaßen gute Turniere. Aber wenn er dann wieder in Gladbach bleibt, hast du immer das Gefühl, der schöpft sein Potenzial gar nicht aus.
Bitte, die haben 20 Punkte.
Ja.
Und? Ist doch erstmal alles in Ordnung. Nee,
da ist gar nichts in Ordnung.
Nee, ich glaube,
das sehe ich komplett Trend anders. Das sind 5 Punkte vom Relegationsplatz.
Ja.
Spielen richtigen Schrott seit der Winterpause. Vom ersten Spiel abgesehen.
Ja,
bin ich bei dir.
Also das unterschätzt du total.
Ja. Ich glaube auch, da ist richtig Feuer auf dem Kessel.
Und die sind halt richtig unzufrieden. Das Stadion war gestern noch nicht mal voll gegen den VfB. Gladbach hat mit die treuesten und besten Fans auch.
Ja.
Also da stimmt überhaupt gerade nichts im Moment.
Nein, es stimmt natürlich nichts, aber es ist jetzt nicht, es wirkt jetzt nicht so dramatisch. Und willst du jetzt schon wieder den Trainer wechseln?
Nein, aber ich habe gesagt, wir reden dann darüber, weil das sind 5 Punkte bis zum Relegationsplatz.
Ja.
Das ist nicht viel.
Ja, aber die kommen ja von deutlich noch weiter unten.
Ja, aber die haben eine Serie gehabt mit 13 Punkten aus 5 Spielen.
Ja, so. Und die halten diese Serie nicht, weil die Substanz einfach nicht ausreicht. Die werden zwischendurch mal wieder Spiele gewinnen, dann werden sie. Also ich glaube, dass Gladbach nicht in einen unmittelbaren Abstiegskampf gerät.
Ich glaube, wenn du so ein und ich bin ja großer Sympathisant der Raute vom Niederrhein.
Ja.
Wenn du so ein Mist weiterspielst wie die letzten 3 Spiele, das wird mir auch jeder Gladbach-Fan bestätigen, dann wird das nochmal eng werden. Ich habe nicht gesagt, dass sie jetzt direkt in Abstiegsgefahr sind.
Okay.
Finde die Qualität des Kaders auch viel zu viel.
Ja.
Aber die Leistungen sind schlecht im Moment. Ja, das muss ich nochmal sagen.
Habe ich die missverstanden? Ja. Weil ich hatte dich so verstanden.
Vielen Dank für deine Vehemenz, bin ich bei dir.
Nein, ich wollte das nur, ich wollte aufrütteln nochmal.
Super.
Ja. Und bei Bremen ist es ja zum Beispiel so, Entschuldigung, wenn ich das gerade noch sage.
Ja, klar.
Da haben wir alle gedacht, das ist ein Match mit Horst Steffen, weil das irgendwie passt. Und die haben jetzt 8 Spiele nicht gewonnen, 3 Unentschieden nur in dieser Zeit. Und was mich so irritiert, wenn ich drauf gucke, weil Horst Steffen hat bei all seinen Mannschaften, er hat ja in der Landesliga angefangen zu trainieren, das ist ja eigentlich ein richtig cooler Weg, hast du immer eine unverwechselbare Handschrift gesehen.
Ja.
Und das sieht man im Moment irgendwie nicht. Jetzt haben sie auch große Personalprobleme. Friedel fällt morgen aus, Pieper ist angeschlagen.
Mhm.
Kenne Werder-Fans, sogar bei uns aus der Redaktion, deren Kragen am Wochenende geplatzt ist.
Die haben, wie viele Punkte hat Werder?
18.
18.
Ja, 18. Das ist.
Das sind nur 3 Punkte bis zum Relegation.
Ja, aber es ist nur ein Spiel weniger. One game in hand.
Und was haben die? Die haben vergangene 5 Spiele, glaube ich, 4-mal torlos.
Mhm.
3 gegen Frankfurt, das kann jeder. Wissen wir. Also von daher, der vorne funktioniert halt gar nichts. Ne? Und das
auch in Leverkusen ordentlich mitgespielt, aber keine Gefahr aus. Wenn Jens Day nicht trifft, dann trifft irgendwie keiner.
Ja. Gucken, ob der Milosevic mal jetzt die Chance morgen bekommt von Anfang an.
Und ich habe so das Gefühl, die haben unter Ole Werner sich immer weiterentwickelt, waren 2-mal sogar knapp an der Conference League dran. Dann hat er gesagt, ich brauche mehr Perspektive. Es ist ja immer alles ruhig in Bremen. Ne? Aber man hat so das Gefühl, es kann ja auch zu ruhig sein. Also wenn du so langsam dahin siehst und es ist immer ruhig.
Ja, das ist so ein Bremer Siechtum. Da musst du aufpassen, da gebe ich recht. Auch da warne ich davor, den Trainer zu wechseln, weil ich finde, dass Horst Steffen, da sind wir ja einer Meinung, einfach ein hervorragender Trainer ist.
Er ist ein geiler Typ und er ist ein hervorragender Trainer. Man darf aber auch festhalten, mit dieser Mannschaft 18 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison zu haben, dafür kriegst du jetzt auch kein Bonusheft.
Nein, kriegst du kein Bonusheft. Da kriegst du auch keinen Blumenstrauß und keinen Zinderler. Und so.
Bonushefte kennst du nicht mit aus.
Ja, aber es sind 2 Mannschaften, die für mich beide zu stark sind für den unmittelbaren Abstiegskampf. Und deshalb glaube ich, dass sie sich auf Sicht auch raushalten.
Ja, aber
ich verstehe eure Bedenken, auch was Gladbach betrifft, verstehe ich total. Aber in Gladbach ist es so, diese Mannschaft ist nicht für den Europapokal gebaut. So. Und die ist die, da, wo die jetzt stehen, stehen sie genau richtig.
Aber das Polster ist zu wenig.
Sie haben viele Verletzte und sie sind schlecht in die Saison reingekommen. Aber allein wenn ich vorne sehe, was dieser Kader hergibt, Honorar, Reiz, viele Verletzte, Kleindienst, alles klar, Tabakovic, der ja eigentlich noch einschlägt, Reiz im Mittelfeld, Neuhaus, der wieder ein bisschen besser dasteht, dann ist diese Mannschaft, die muss nicht nach Europa, aber die muss mehr als 20 Punkte haben. So.
Aber auch nicht viel mehr.
gut. Da kann man ja auch, ist ja auch egal, man kann ja auch geteilter Meinung sein.
Aber vielleicht reden wir in zwei Wochen und ich sage, um Gottes Willen, was machen Sie in Gladbach? Ja. Oder du sagst in zwei Wochen, ich muss, glaube ich, Abbitte leisten, weil in Gladbach ist alles okay. Nee,
glaube ich nicht. Weil ich sage, ja, ich sehe das Potenzial, ja. Ich sehe den Zwischensprint unter Polanski, ich sehe aber die letzten drei Spiele und die waren einfach richtig schlecht.
Ja, gegen aber auch natürlich gute Gegner.
Okay.
Ja. Aber ja, jetzt Hoffenheim spielt eine brutale Saison. Ja,
aber trotzdem,
HSV ist schwierig und Stuttgart. Stuttgart spielt auch eine hervorragende Saison.
Aber die Art und Weise, wie du das spielst.
Okay. Dann könnte ich mir jetzt.
Wir legen es auf Wiedervorlage und fassen es nächste und übernächste und übernächste Woche nochmal an.
Bitte? Jetzt kommt es nämlich dazu, dass die Glanzparade jetzt den Fuß der Woche rausholt.
Jawollo! Her mit dem Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Edin Dzeko. Ich habe geguckt, ne? Ich habe gestern geguckt.
Das ist doch ein geiles Spiel, Schalke
gegen Lautern. Wirklich. Und habe erst gedacht, es liegt der rote Teppich. Ne? Es liegt der rote Teppich. Er kommt rein und macht irgendwie 80. 85. das 1-0 und wird auf einer Sänfte einmal durch die Arena getragen und dann raus und Buschbuhr auf Lebenszeit. Dann kommt Partein, den ich finde, wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, Partein finde ich ist ein absoluter Topstürmer für die zweite Fußball-Bundesliga. Er kommt rein und macht den Partycrasher vom anderen Stern. Trifft mit dem ersten Ballkontakt, ne?
Ja.
Und trifft mit dem achten Ballkontakt. Dann steht es 2-0. Du denkst, alles ist vorbei. Und dann kommt Edin Dzeko. Und wir haben ja letzte Woche, wird zum ältesten Torjäger, der Torschützen der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben ja letzte Woche diesen sich anbahnenden Wechsel mit einer gewissen Skepsis begleitet, aus Gründen. Wenn du aber gesehen hast, wie der diesen Ball angenommen und verarbeitet hat mit 39 Jahren, und ich schwör's dir, das macht er auch mit 60 noch so. Also das ist halt einfach eine so besondere Qualität, die findest du nicht in der zweiten Liga und die findest du auch nicht so häufig in der ersten Liga. Das, was er da macht, allein dafür musst du Edin Dzeko holen. Und wenn du dann die Umstände auch noch kennst, dass er sich quasi angeboten hat, über den Trainer und über persönliche Kontakte, dann glaube ich, dass es der richtige Mann am richtigen Ort ist und genau da hilft, wo es bei Schalke fehlt.
Also, ich möchte es ein bisschen differenzieren. Ich sage zunächst mal, ist es für den Verein Schalke 04 natürlich ein Glücksfall, weil er damit auch zeigt, was er immer noch für eine Strahlkraft hat. Mhm. Ich glaube, die suchen zum Beispiel auch für nächstes Jahr noch einen Trikotsponsor. Das ist natürlich jetzt ein Selbstgänger, also ein Riesen-Coup auch von den Verantwortlichen. Ich sage, und wenn Dzeko auch sagt, ich möchte das spielen, das ist ja geil, das ist ja wie ein Märchen. Ich kenne Schalke-Fans, die standen fast mit Tränen in den Augen vor mir. Ich sage aber auch ganz klar, da bekenne ich mich dann noch schuldig, ich habe vor diesem Spiel eine Wette eingegangen, dass er nicht mehr als 6 Tore schießt.
Ja.
Weil ich die Spielanlage von Schalke nach vorne wirklich, ich möchte es mal moderat ausdrücken, etwas limitiert für einen Spitzenreiter halte. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Edin Dzeko unbedingt Flanken braucht, Zuspiele und alles. Ich bin aber bei dir, dieses Tor macht kein Zweitligaspieler der ganzen Welt. Das ist ja so überragend.
Ja.
Und du hast natürlich mit so einem Tor, hast du jetzt direkt auch die ganze Kabine hinter dir. Du hast keine Skepsis der Mitspieler. Also ich glaube, ich verliere meine eigene Wette sang- und klanglos.
Ja.
Ich sage trotzdem, wenn du die beiden Spiele gesehen hast, in Berlin und auch gegen Kaiserslautern, das war ja gestern über 80 Minuten nach vorne wieder nichts.
Ja.
Das wird schon doch noch enger, als ich jetzt gedacht hätte, weil Paderborn, Darmstadt und Hannover haben gewonnen.
Für Schalke insgesamt,
also
eher mit Aufstieg und so.
Und du kannst ja jetzt, wenn du als Tabellenführer reingehst in diese Rückrunde, und vorher haben sie alle gesagt, boah, wir haben so zwei schlimme Jahre, lass uns mal stabilisieren. Jetzt merkst du auch mit diesen, jetzt kommt ja Ljubicic noch, den ich auch für einen richtig guten Spieler halte. Jetzt ist es nicht mehr kann oben eventuell, nein, jetzt musst du in die Bundesliga.
Ja.
Und die Frage ist, ob du mit Dzeko dieses Pressing, dieses Permanente spielen kannst, ob er diese Zuspiele überhaupt bekommt. Das ist die Frage.
Ob du jetzt in die Bundesliga musst, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es geht das klare Signal aus vom Verein nach diesen Transfers, dass sie in die Bundesliga wollen. Das ist jetzt exakt das, was sie ausstrahlen. Und das ist eine Euphorie, die sie nutzen müssen. Es wird noch Untiefen geben und du hast auch an so einem Spiel wie gestern gesehen, dass ohne Dzeko geht das verloren. Weil dieser Ruck nach dieser individuell hervorragenden Aktion, und da wird es noch ein paar geben in den nächsten Wochen, dieses Spiel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verloren geht. Und jetzt zu wissen, Dzeko in der 60. Minute oder 65., 70. zu bringen, diese Aura, die dieser Spieler mit sich bringt, sorgt für Verunsicherungen in gegnerischen Abwehrreihen. Das wird nicht immer klappen, aber das wird manchmal klappen.
Ja, du spielst aber jetzt am Samstag erstmal in der Kastropper Straße.
Ja.
Die brennen natürlich auch bis natürlich zum Anschlag.
Die freuen sich schon.
Ganz genau, da haben wir den Sendehinweis, Samstagmittag.
Ja.
Und nochmal, du hast eine hervorragende Vorrunde gespielt, du hast einen Zusammenhalt, du hast ein Pressing, du hast einen Trainer, der gefühlt in der Vorrunde alles richtig gemacht hat.
Ja.
Und du hast Edin Dzeko.
Ja.
Aber da die Spielanlage doch eher nur über Power und Pressing und Laufen kommt, ist es ja auch gar nicht so einfach, Dzeko immer in diese Abschlüsse zu bringen, wie er ihn gestern jetzt hatte. Ne?
Ja.
Und der Punkteabstand ist auch nicht so groß, dass du jetzt sagen kannst, du kannst mal zwei oder drei Spiele am Stück
verlieren. Ich bin vollkommen bei dir. Es ist eine Garantie für nichts, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit.
Genau.
Und wenn dein Club durch diese Transferpolitik ausstrahlt, dass sie es wollen, dann überträgt sich das auch. Jetzt kannst du kommen und sagen, hier, Bedenkenträger dieser Welt, vereinigt euch, es ist zu viel Druck auf der Mannschaft, jetzt verlieren die Leichtigkeit. Dann könnte man sagen, diese Leichtigkeit hat es im Grunde nie gegeben.
Ja, aber die haben Karius, Katic, Ljubicic,
also weil diese Mannschaft sich ja nicht durch stilistische Sicherheit, sondern durch harte Arbeit auszeichnet.
Genau.
Und das setzt sie dann auch ab von vielen Teams in der zweiten Liga, weil dafür sind sie einfach qualitativ zu hochwertig besetzt. Sie haben aber jetzt durch Edin Dzeko halt einen geholt, der hinten raus ein Gamechanger sein kann. Und wenn du die Umstände des Transfers kennst, beziehungsweise von dem, was wir wissen und sie interpretierst, dann ist er ja nicht dahin gekommen mit dem Anspruch, jedes Spiel von Anfang an zu machen, sondern er ist dahin gekommen mit dem Anspruch, ich helfe euch. Ich kann euch helfen, wenn ihr mich lasst. So, und offensichtlich hat sich da ja eine Gemengelage gefunden, die erfolgsversprechend ist. Jetzt haben wir ein Spiel, wir wollen die nächsten Wochen abwarten, das haben wir im Vergleich mit Gladbach gesprochen, im Zusammenhang mit Gladbach besprochen, das haben wir im Zusammenhang mit Werder Bremen besprochen. Also wollen wir es bei Dzeko vielleicht genauso halten und sitzen dann nächsten Montag und sitzen hier im Wochenrhythmus und sagen, okay, hilft er oder hilft er nicht? Was Fakt ist, er schadet nicht.
Und das Ding war gestern
Weltklasse. Das ist das Wichtigste. Und das Tor gestern war überragend.
Timo, weil du so ein bisschen guckst, ich sehe das ja immer, wie viel haben wir noch? 7 Minuten für den Wagner der Woche, für Carrick und für den Videotext, ne? Ja, oder?
Ab dafür.
Okay, gut. Fangen wir an mit internationalem Fußball. Manchester United lebt wieder.
Naja, bitte.
Ja,
das können wir schnell.
Genau.
Das können wir schnell beenden. Michael Carrick hat offensichtlich die richtigen Knöpfe gefunden.
Mhm.
Einer aus dem eigenen Laden. Einer, der unter Sir Alex gedient hat. Jetzt ist die Phase, wo viele Spiele sind. Jetzt ist die Phase, wo es um die Plätze geht. Alex Ferguson hat das immer Squeaky Bum Time genannt. Also die Zeit der quietschenden Ärsche, wortwörtlich übersetzt, weil dann einfach viele Spiele innerhalb kürzester Zeit sind. Da müssen die Arschbacken zusammengekniffen werden. Und Carrick strahlt es aus. Und witzigerweise dreht Manchester United spät ein Spiel gegen einen Club wie Arsenal. Es ist ein bisschen so wie früher. Es war so ein nostalgisches Gefühl.
Sie schlagen innerhalb von einer Woche City und Arsenal, die beiden besten Mannschaften.
Ja.
Eins ist aber nur trotzdem die Gefahr. Ich kann mich erinnern, als Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer angefangen hat, der hat seine Spiele auch alle gewonnen. Dann ist er befördert worden.
Ja.
Und am Ende ist es eigentlich
Schluss.
Doch so.
Ja.
Das ist ja immer, wenn du so als Interimstrainer reinkommst, du hast wenig zu verlieren. Der findet eine gute Ansprache, wie du sagst, der weiß, wie der Club tickt. Der hat die Champions League mit denen gewonnen, alles gut. Aber ob das jetzt schon der große Turnaround ist, das wage ich noch zu bezweifeln. Nur wenn du mal auf die Liga guckst, es ist im Moment, weil vorne Arsenal, Villa und City marschieren, ein Dreikampf um einen Platz, sie werden wahrscheinlich zwei kriegen, weil sie die beste Mannschaft im Koeffizienten sind, zwischen United, Liverpool und Chelsea.
Ja.
Das darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen
Absolut.
Lassen.
Ne? Absolut.
So.
Ich fand, das war der falsche Zeitpunkt als Arsenal-Supporter, aber das ist auf einem anderen.
Ich gönne Arsenal die Meisterschaft.
Ja. Aber das waren einfach auch zwei Traumtore von United, muss man an der Stelle
Hast
sagen.
Hast du nicht gesagt, dass Arsenal Meister wird? War das nicht, war das nicht so ein Hot-Take?
Ein Hot-Take war es auf jeden Fall.
Ist es soweit.
Das bringt uns doch auch gleich zum Eisstockschießen. Und damit zum Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Ich hoffe, du hast den richtigen rausgesucht. Das ist Manuel Feller, der hat gestern den Slalom am Ganzlernrang in Kitzbühel gewonnen und ich finde es deshalb so geil, ich gucke seit Jahren begeistert Alpinskifahren und bei jeder WM, bei jedem Olympia, Feller immer auf 1, 2, 3 oder 4 und der fährt wie ein Irrer, wie eine gesenkte Sau in jedem, der fährt immer nur ganz oder gar nicht und dann scheidet der immer aus, hat eine schwierige private Zeit hinter sich und gewinnt gestern, und das ist für einen Österreicher, wie Olympia, Weihnachten, Edin Dzeko, Ball, Weihnachten und Ostern, alles in einem. Und er gewinnt dieses Ding. Und ja, wie ergriffen er war, sowas finde ich einfach geil, weil dann auch Durchhaltevermögen belohnt wird. Und deshalb nehme ich Manuel Feller als Wagner der Woche.
Habe ich euch Arm im Arm im Londoner gesehen?
Wie die Abfahrer. Das ist auch immer geil. Ne? Das
ist ja auch gute Tradition. Ich glaube, die, ja, Sieger von Kitzbühel waren bisher immer irgendwie Wagner oder Buschmann der Woche. Ne?
Ja, ganz genau. Und Franzoni, der die Abfahrt gewonnen hat, das war ja auch geil, wie der Rotz und Wasser geheult hat. Ja. Ne? Was waren es, 300 oder 7 vor Odermatt? Ne?
Das ist besonders.
Ja. Hast du geguckt, Wolf? Ganz?
Nein.
Ah, okay.
Nein. Abfahrt ist schon krass. Dieser Seierstedt, der mit 145 fast in die Seiseralm reinfliegt und da in 40 Meter Ballerina noch macht im Sprung. Irre.
So. Ah ja, das habe ich gesehen.
Ja, ja.
Das ja, war bist du deppert. Wie eine gesenkte Sau fährt er da runter, habe ich den Österreicher gehört.
Armin Assinger, ja klar. Super. So, jetzt Videotext oder was?
Hach.
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 Hach. Weißt du noch damals?
So, wir suchen den 25. Januar welchen Jahres?
Weigel will neue Wählen.
Also Helmut Kohl war zwischen 82 und 98 Kanzler. Also das müssen wir schon mal machen. Und der Kreis, der gewinnt das Hallenmasters.
Oh.
Und wichtiger Hinweis, Bundesgartenschau goes Cottbus.
Okay.
Vielleicht hat einer von euch die moderiert, deswegen dachte ich, schreibe ich das nochmal rein.
Auf jeden Fall muss das nach der Wende gewesen sein.
Rednecks
so.
Privat, das heißt die Hochzeit von Cut Night Joe.
Genau, im Kino lief gerade ein Schweinchen namens Babe.
Ja.
Weigel will neue Währung. Ist die Frage, wollt er das für Europa oder für Deutschland? Ne, wahrscheinlich für Europa, den Euro. Ja. Den Euro.
Genau.
Rennsportkarre.
Kohl plant Clinton-Besuch. Wann war Clinton? Das müssen wir auch noch, kurz rausbekommen. Clinton, wann war der denn?
Rennsportkarate, das gefällt mir gut.
Das ist vielleicht auch der Hinweis. Wir suchen ja immer sportliche Ereignisse. Deswegen sind die Sachen in Grün natürlich für euch wichtig. Also der ganz KSC genau gewinnt das Hallenmasters.
Ja. Und dann wird Karate wahrscheinlich olympisch geworden sein in dem Jahr. Das scheint ein Olympia-Jahr gewesen zu sein.
Also die Glanzis haben natürlich hier, die raten auch immer viel mit.
Und dann hat schon jemand richtig.
Ja, ja, klar.
Pass auf, ich möchte es mal so ausdrücken.
Fieber, Viva.
92 war Wildpark. Olympia in Barcelona, 96 in Atlanta. Es kann ja eigentlich nur da gewesen sein.
92,
wenn 96. Wir sagen Karate, ist das ein guter Hinweis mit Olympia?
Nein,
Sport, falsch. Oh, falsch.
Na dann. Es ist kein
Glück. Es ist klassisches Glatteis. Vielleicht denkt man noch an, also es geht.
Apollo-Falter ist das Tier des Jahres.
Ja, genau, ist natürlich auch ein super Hinweis. Kristallpalast live, das heißt, es geht um Crystal Palace. Und vielleicht geht es auch um eine Mannschaft, die wir eben besprochen haben.
Arsenal?
Na?
Manchester.
Trendsportart nein. Karate.
Ach so, Cantona, der
im Shadows Park. Sehr gut, ja, sehr gut.
Ja, und war das 95? Kann das 1995
ist der mit einem Karatesprung in einen Fan
im Sellers Park.
Sellers Park,
ja, so ist es.
Wurde von Peter Schmeichel abgeführt und hat immer noch weiter gepöbelt, weil ihn der Fan, ich glaube, es war Crystal Palace, ne, genau,
ja.
Beleidigt hat. Und dann ist er da wirklich mit Anlauf, mit einem Karatesprung da rein.
Weiß man, was der Fan gesagt hat? Ist es jemals überliefert
ja,
worden?
Ja, ich glaube, es war nicht sogar eine rassistische Beleidigung, lieber Timo, falls das du dich damit befasst hast. Ja.
Schweinchen namens Babe. Und es war ein Schweinchen namens Babe.
95 Bundesgartenshow in Cottbus.
Und es haben viele Glanzis haben es gewusst.
Ja, ja, klar. Da einige KSC-Fans natürlich, weil das Hallenmasters natürlich auf dem Briefkopf steht.
Ja, stimmt.
Aber, ja.
Hallenmastersieger
95. Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger.
Warst du schon beim DSF eigentlich?
95 angefangen. Ja. 95 angefangen.
Kann das sein, dass du bei dem Hallenmasters dabei warst?
Das könnte sein. Wir haben doch die Rundreisen damals immer gemacht. 30 Hallenturniere in 24 Tagen.
Ich erinnere mich. Gott sei Dank im abgedunkelten Bus.
Und danke.
So, das muss es gewesen sein. Leider herrlich. Schon wieder für heute. Nächste Woche Frank Buschmann.
Ja. Ne?
Timo ist da, ich bin da. Und du wieder...
Übernächste Woche.
So,
Karnevalswoche dann.
Habt eine gute. Sportlich bleiben. Bis zur nächsten.
Tschüss.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.